Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.
In diesem dritten und letzten Beitrag zur Veranstaltung Mobilität der Zukunft hören Sie wieder ausgewählte Vorträge. Am Freitag, dem 22. September 2023, fand von 15 bis 20 Uhr in der Bruckmühle Pregarten das Symposium zur Mobilität der Zukunft statt. Die Veranstaltung wurde vom Energiebezirk Freistadt organisiert und widmete sich der Frage, wie die Mobilität im Mühlviertel und darüber hinaus in der Zukunft aussehen wird. Als erstes hören Sie Gernot Haider vom Land Oberösterreich. Er spricht über das Projekt Regiotram. Diese Regionalstadtbahn Linz befindet sich derzeit in der Planungsphase und stellt ein innovatives Verkehrsprojekt für Linz dar. Basierend auf dem bewährten internationalen Konzept des Tram-Trains wird dieses neue Verkehrssystem die bestehende Straßenbahn in Linz ergänzen und integraler Bestandteil der S-Bahn Oberösterreich sein.
Ja, sehr verehrtes Publikum, schönen Abend auch aus von meiner Seite. Mein Name ist Gernot Haider, bin seit 15 Jahren im Amt der Landesregierung tätig im Bereich öffentlicher Verkehr, Mobilität. Habe dort alle Stationen durchgearbeitet von der Verkehrsplanung Regionalbus. Ich habe schon einige Mitstreiterinnen aus dieser Zeit erkannt und beschäftige mich jetzt schon seit 10 Jahren mit der Regiotram, die diesen 10 Jahren sogar einmal ihren Namen verändert hat. Wir sprechen jetzt eher immer von der Regionalstadtbahn. Der Grund ist, vor 10 Jahren ist das noch entstanden aus dem Denken, die Tramway in Linz fährt in die Region hinaus. Tatsächlich reden wir jetzt eher von einer S-Bahn. Also man sieht, in 10 Jahren ist die Dynamik auch sehr groß bei solchen langfristigen Projekten. Ich möchte gleich anschließen an den Vortrag vom Herrn Ostermeier und möchte auch eine kurze Geschichte erzählen zu dieser Folie. Der Bürgermeister Robeischl und ich waren vor kurzem zugegen auf einer Veranstaltung zum gleichen Thema und in diesem Zusammenhang Bahnverkehr ist das Thema autonomes Fahren gefahren. Braucht man das überhaupt noch? Das hat mir in den letzten 10 Tagen keine Ruhe gelassen und habe überlegt, was sagen eigentlich die aktuellen Zukunftstrends. Ich habe diese Folie entnommen aus dem McKinsey-Bericht, der erscheint jedes Jahr und beschäftigt sich mit Trends und Innovationen. Hier sehen wir 3 Dimensionen. Ganz links Innovationen, da geht es um Patente, Zahl der Patente, die gemessen werden und noch rechts das Interesse und Zahl von Nachrichten, Nachrichtenereignissen, Botschaften, Messages, in denen ein Thema vorkommt. Man sieht hier ganz interessant Electrification, Elektrifizierung und Erneuerbare ist ein großes, sehr umsatzträchtiges Thema. Sie sehen nämlich an der Größe der Kugeln, nämlich auch die Investitionen, also da reden wir von 250 Milliarden Euro Investitionen im Jahr. Links daneben, gleich aufrückend, die Zukunft der Mobilität. Das ist jetzt der anschließend an den Vortrag vom Herrn Ostermeier und oben schon sehr gesättelt mittlerweile an der Innovation angewandte KI. Also das sind da die 3 großen Themen, die ich da jetzt einmal sehe. Und trotzdem gibt es den Schienenverkehr nach wie vor. Er hat sich als sehr, sehr robust erwiesen. Das liegt auch daran, dass er relativ, also sehr leistungsfähig ist. Man kann richtig viele Personen transportieren. Es ist daher ein Massenverkehrsmittel für Regionen, die dicht besiedelt sind. Wovon reden wir jetzt genau? Also das ist jetzt unsere Region, die wir betrachten. Wir sind hier ganz rechts in Pregarten, in einem kleinen regionalen Zentrum mit 2 anderen Gemeinden, mit Hagenberg im Mühlkreis und Wartberg ob der Eist. Und diese blaue Linie hat dann noch einen Nebenast durch Gallnerkirchen. Das ist jetzt diese Regiotram, die heißt so in einem Landesgesetz, weil wir vor 10 Jahren hier in einem Bürgerbeteiligungsverfahren einen Korridor identifiziert haben. War ich damals auch beteiligt. Ich habe gerade kürzlich wieder mal jemanden getroffen, da kann ich mich erinnern, da waren die Kinder nur ganz klein und sind am Rücken gehangen, mittlerweile sind die schon richtig groß. Und es ist praktisch da, wir kommen dann auf das grüne Kastl, auf die Hauptstadt Linz gleich zurück, vorgesehen, dass die Mühlkreisbahn da in Richtung Nordwesten nicht mehr am Mühlkreisbahnhof als Inselbahn wegfährt, sondern am Hauptbahnhof beginnt und endet. Und das zukünftige S-Bahn-Linie S6, es gibt momentan 5 Linien in Oberösterreich, ihren S-Bahn-Betrieb aufnimmt. Und dann eine zweite Linie, man kann sich das also vorstellen, da ganz im Westen von Eferding kommend, ist die heutige S7, die soll dann weiterfahren über den Hauptbahnhof hinauf bis in den Bereich Science Park JKU und von dort dann weiter in einer weiteren Bauetappe dann in Richtung Gallnerkirchen und Bregarten. Das heißt, es gibt einen Kernbereich in Linz und 3 Außenäste. In diesem grünen Kastel von vorhin, von der letzten Folie, schaut es dann in Linz so aus, dass das die wesentlichen Zielorte dann dieses Systems werden. Da ganz jetzt für die Region Bregarten relevant, besonders Auhof, also dort ist dann der Science Park und die JKU angeschlossen, dann noch mit einer Haltestelle in der Freistädter Straße, dann in der Mitte, dort mit dem sperrigen Titel nach wie vor Ufer Ost, da fehlt dann nur das Ufer West, dann mit einer weiteren Station in der Hafenstraße, das ist dort im Bereich der Tabakfabrik, eine Station dann in Hochlage wird es sein, eine weitere Station bei den Universitätskliniken, dort wo der Obus jetzt derzeit wendet und am Europaplatz dann zum Hauptbahnhof. Das sind die Zielorte, die dann in Linz umstiegsfrei aus der Region erreicht werden sollen. In Linz selbst finden momentan, und das wird nur bis 2024 dauern, sehr intensive Vorprojektsplanungen statt. Ein Vorprojekt bedeutet, es ist ein technischer Entwurf und es wird die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit beurteilt und es gibt ganz viele Planungen. Sie sehen hier das Setting da in Ufer Ost, das ist da am nördlichen Brückenkopf der neuen Eisenbahnbrücke, die Sie da ganz rechts, also unten da sehen und dann gibt's, wer das kennt, dann da rechts das Gasthaus Lindbauer und Sie sehen hier einen quadratischen Platz, in dem sind mittlerweile, sollten 10 Varianten angeschaut worden, wie das gelöst werden kann dort, weil dort teilen sich diese beiden Linienführungen nach links Richtung Westen zum Mühlkreisbahnhof und Richtung rechts dann in Richtung JKU und Bregarten, Gallnerkirchen. Können dann da unten, sind wir da im Bereich dieses Hochwasserdamms in Linz, der auch gleichzeitig eine sehr intensive Freizeitnutzung erfährt und dementsprechende Publizität natürlich auch momentan hat. Hier ein weiteres Beispiel, in welcher Tiefe sich die Planungen momentan bewegen. Das ist die Station Europaplatz mit den aktuellen Planungen. Ganz oben links das ORF-Gebäude, das in allen Landeshauptstädten ja nach dem gleichen Schema errichtet wurde und ein Modell der 80er Jahre darstellt. Da unten rechts, wo steht Haltestelle Europaplatz, das Design Center. Der Platz wird hier in offener Bauweise dann aufgemacht werden, dieser dreieckige Platz. Und ja, die Bahnsteige werden 120 Meter lang sein. Das führt zur höheren Leistungsfähigkeit. Man kann dann 3 Züge hintereinander, also 3 Wagenzüge dann eben führen. Die können bis zu 750 Personen transportieren. Das ist eben das, warum der Schienenverkehr nach wie vor robust ist. Enorme Leistungsfähigkeit bei relativ geringem Energieverbrauch. Also hier wird dann die Frankstraße dann da unterquert und dann links dann die Goethestraße und da oben rechts dann noch die Prinz-Eugen-Straße in Tieflage. Ja, jetzt kommen wir zu den operativen Kernbereichen oder so wie der Herr Jamendi heute schon gesagt hat, zu dem öffentlichen Verkehr, den wir uns alle wünschen, der jede Viertelstunde fährt. Das ist eine sogenannte Linientaktgrafik. Jeder Strich steht für eine Verbindung. Wenn Sie sehen, dass da nach Gallnerkirchen 4 gelbe Striche gehen, heißt das, da kommen 4 Züge pro Stunde an und 4 fahren wieder weg. Sie sehen dann auch da die Zeiten eingetragen, wie es jetzt derzeit vorgesehen ist, aufgrund der geplanten Infrastruktur. Das heißt, Sie fahren in Auhof, dort wo der JK Ubik an einem Beispiel zur Minute 3 weg und sind zur Minute 15 dann in Gallnerkirchen, macht 12 Minuten Fahrzeit. Oder, anderes Beispiel, nach Bregarten von der Uni weg sind zur Minute 53 und Sie erreichen dann Bregarten zur Minute 15, sind also 20 Minuten. Nicht ganz, 22 Minuten. Die Fahrzeit vom Auhof bis zum Hauptbahnhof wird derzeit mit 17 Minuten angenommen, geschätzt. Also aufgrund, das wird nicht geschätzt, das wird berechnet. In Zukunft mit Algorithmen. Also Sie sehen, da kommt dann ganz schön was zusammen. Am Hauptbahnhof kommen dann 3 Linien zusammen. Es ist lange angenommen worden, man käme hier mit nur einem zusätzlichen Gleis aus, da wissen wir mittlerweile auch, dass das nicht der Fall sein wird und dass es hier aus heutiger Sicht noch einen auskragenden Bauteil benötigen wird, um noch weiteren Platz zu machen. So, also das ist dann der Kern der zukünftigen Mobilitätsdienstleistung in dieser Region. Ja, die Regionen im Fokus. Ich kann jetzt die wunderbare Dramaturgie von der Frau Moser erkennen. Die Vorzeige werden immer größer in den Vorträgen. Und ich bin jetzt in der dankbaren Lage, noch einmal zusammenzufassen, was meine Vorgänger bereits gesagt haben. Umweltfreundliche Verkehrsmobilitätsangebote sind ein wichtiger regionaler Wettbewerbsvorteil. Und die Regionalstaatsbahn vernetzt intramodale Mobilitätsangebote. Vergessen Sie nicht, das ist heute auch schon gesagt worden, der Verkehr braucht circa ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs, also es ist enorm energieintensiv, Verkehr, und verursacht 28% der Treibhausgase. Also es ist auch wirklich eine richtig schmutzige Angelegenheit. Und wenn es schmutzig ist, ist natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit nicht sehr groß, weil sie konkurrieren ja dann mit anderen Industriebetrieben um Emissionen. Mit den zusätzlichen Mobilitätsangeboten sollen Handlungsmöglichkeiten, Optionen geschaffen werden. Es werden einfach neue Lebensentwürfe möglich, die heute nicht denkbar sind. Es wird eher möglich sein, dass Sie vielleicht in Zukunft eher in Richtung Bregarten oder Gallnerkirchen in die Arbeit fahren. Ich habe das dann noch einmal mit einem Zitat aus Neuseeland untermauert. Und es ist auch heute schon auch einmal gesagt worden, dass einfach alle sozialen Aktivitäten der Menschen einfach sichere Transportwege bedürfen. Das kommt aus einem Resilienzbericht im Übrigen in Neuseeland. Und das ist fundamental für die Wohlfahrt der Gesellschaft. Und die Regionalstadtbahn mit diesem vorhin gezeigten Mobilitätsangebot soll weiters eben nachhaltiges Wachstum ermöglichen in einem attraktiven regionalen Wirtschafts- und Lebensraum mit hoher Versorgungssicherheit. Also da geht es schlicht und ergreifend auch um die Lebensqualität aller Menschen, die hier leben in dieser Region. Interessant, das habe ich gar nicht gewusst, dass das Wirtschaftsministerium den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des elektrifizierten öffentlichen Verkehrs, wir reden ja hier von einer zusätzlichen Elektrifizierung, elektrifizierter Bahnverkehr, hier gesehen wird vom Wirtschaftsministerium, um Risiken aus der Energiewende zu mindern. Ein interessanter Gedanke, der war mir nicht so geläufig. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, wo steht aktuell laufend. beschäftigen wir uns noch bis 2024 mit diesem Fuhrprojekt in Linz. Das sind immerhin 9 Kilometer in Linz, die da beplant werden mit diesen verschiedenen Varianten, die ich Ihnen jetzt exemplarisch nur in der kurzen Zeit, ich könnte eine halbe Stunde auch drüber reden oder eine Stunde, aber das machen wir heute nicht, eben durchdacht werden. Und ab Ende des Jahres sollen dann für einen ersten Abschnitt, das ist der im Süden, wir beginnen am Hauptbahnhof zu bauen. Die Strecken werden ab von Süden her entwickelt bis zu den Universitätskliniken, eine Einreichplanung. Und Ende 30 soll dann praktisch die Strecke dann einmal zwischen Hauptbahnhof und Mühlkreisbahn in Betrieb genommen werden. Das heißt Baubeginn 28 Baubeginn mit einem ersten Abschnitt und 30 dann in Betriebnahme. Und bis 32 dann von diesem nördlichen Brückenkopfende mit den verschiedenen Knotenvarianten, die ich Ihnen gezeigt habe, dann bis zum Auhof und Richtung JKU und dann bis 35 dann in Betriebnahme Auhof, Gallnerkirchen, Bregatten. Man muss das tatsächlich wirklich machen, weil Sie müssen ja, Sie reden ja dann auch mit Ihren finanziellen Stakeholdern, das ist unter anderem das Bundesministerium, Sie müssen alle Bauabschnitte mit Preisen, mit Preisschildern versehen, die einen ganz bestimmten Wertsicherungssatz in diesem Zeitraum eben auch haben. Das wird ja vorausvalorisiert und daher auch tatsächlich diese Zeitangaben. Wir setzen uns da sehr ambitionierte Ziele. So, die letzte Folie noch. Was planen wir jetzt genau für die Strecke vom Auhof, wo die Johannes Kepler Universität sich befindet, bis nach Bregatten und Gallnerkirchen. Jetzt wird praktisch in den nächsten 2 Jahren ein Fuhrprojekt wieder durchgeführt. Da geht es wieder um diese technische Machbarkeit und wirtschaftliche Durchführbarkeit. Es wird eben dann noch eine Kosten-Nutzen-Analyse noch einmal durchgeführt, wie eine volkswirtschaftliche. Jetzt geht es darum, es gibt einen verordneten Korridor, das ist ein Band, ein räumliches Band mit ca. 50 Meter Breite, das sich vom Auhof bis nach Bregatten zieht und das soll jetzt einmal eingeengt werden auf den tatsächlich voraussichtlichen Bedarf. Und einer Planung für 19 Brücken, 7 Tunneln, 10 Stützkonstruktionen, 16 Straßenverlegungen und 16 Sicherungen an möglichen Begegnungspunkten eines Schienenverkehrsmittels mit einem autonomen oder nicht autonomen Fahrzeug. Aktualisieren aller Parameter. Wie gesagt, wir beschäftigen uns schon seit 10 Jahren damit. Es ist ständig Aktualisierungsbedarf. Die Welt ist hochdynamisch und komplex um uns geworden. Überprüfen der Wirtschaftlichkeit, der Machbarkeit und der Umweltauswirkungen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ergänzungsvorschlägen natürlich von den Gemeinden. Die wollen wir alle noch einmal einer Prüfung unterziehen und im günstigsten Fall dann auch weiter entwerfen und die Sicherstellung der regionalen Einbindung auf 3 Ebenen. Also auf der Ebene Gemeinden im Plenum, Gemeinden im Einzelsetting und der Bürger. Dort, wo tatsächlich auch Handlungsspielräume bestehen. Das wird aus meiner Sicht sehr stark rund um die Verkehrsstationen sein. Also die Planung selber wird jetzt 24 bis 26 einmal andauern. Es sind dafür 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Das hat der Landtag auch so genehmigt. Wir arbeiten in 4 Abschnitten und werden im Raum Bregatten beginnen. Da hat sich nämlich noch einmal eine Spezialfrage ergeben, ob man nicht dort den bestehenden Korridor ändern könnten in eine Richtung einer weniger raumgreifenden Lösung, die schon vorher bei der Summerauer Bahn hereinkommt. Gut, also so viel zum Ausblick und ich hoffe, ich habe die 10 Minuten eingehalten und vielen Dank.
Sie hören Vorträge aus der Veranstaltung Mobilität der Zukunft aus der Bruckmühle Bregatten vom 22. September. Die nächste Vortragende ist Merima Zukan, Generalsekretärin des Bundesamts für Elektromobilität. Sie spricht über die Zukunft des Güterverkehrs.
Auch von mir ein herzliches Hallo. Vielen Dank einerseits für die Einladung und dass ich hier sein darf und andererseits zum klimaverträglichen Güterverkehr reden darf, aber auch zum Individualverkehr, den habe ich nämlich auch mitgenommen, weil der spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Verkehrswende. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Merima Zukan und ich bin seit einem Jahr im Bereich Elektromobilität tätig. Auch seit einem Jahr bin ich Generalsekretärin beim Bundesverband Elektromobilität Österreich und darf sozusagen die 11 großen Landesenergieversorger und Stadtwerke hier vertreten. Seit 3 Jahren arbeite ich bei der Linz AG, habe als Trainee in meinem Trainee-Programm angefangen, verschiedene Stationen durchgelaufen und die Linz AG kennengelernt und bin so schlussendlich zur Elektromobilität gelandet und darf mir jetzt da um das Produktmanagement da kümmern. Kurz zum BEÖ. BEÖ steht für Bundesverband Elektromobilität Österreich und wie schon gesagt, dieser Zusammenschluss der 11 großen Energieversorger und Stadtwerke. Wir haben den Anspruch, dass wir der erste Ansprecher im Bereich Elektromobilität sind und haben uns das Ziel gesetzt, dass wir ein flächendeckendes, roamingfähiges und öffentliches Ladenetz aus 100% Ökostrom zur Verfügung stellen. Dabei setzen wir uns einerseits auch für die Vereinfachung von gesetzlichen Rahmenbedingungen ein und andererseits auch wirken wir bei der Weiterentwicklung von Anreiz- und Fördersystemen aktiv mit, um den derzeitigen Markthochlauf in Bezug auf Elektromobilität da gerecht zu werden, sehen wir das auch als unsere zentralste Aufgabe an, nämlich, dass wir die Errichtung von öffentlicher und aber auch privater Ladeinfrastruktur vorantreiben in Österreich. Ich glaube, alle hier sind wir uns einig, dass die Mobilitätswende im Bereich Verkehr der Schlüsselfaktor zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 ist. Und hierbei ist die zentrale Fragestellung, die wir uns auch stellen, wie kann die Elektromobilität zur Verkehrswende beitragen? Auf jeden Fall ist die E-Mobilität die Voraussetzung für die Energiewende im Verkehr und erzeugt aber auch null Emissionen während des Fahrbetriebs. Weil das ist die Effizienz des elektrischen Antriebs konkurrenzlos, aber ich glaube, mein Kollege vom Daimler, der kann sicher was mehr dazu sagen und ermöglicht auch einen sparsamen, effizienten Einsatz der Primärenergie. Ich glaube, kurz und knapp können wir sagen, um Verkehr zu vermeiden und zu verlagern und somit die Mobilitätswende einzuleiten, aber auch den Verkehr zu verbessern, nämlich von der Antriebsform, brauchen wir einfach die Elektromobilität. Und wenn wir uns jetzt den Zielfaktor anschauen, da möchte ich auf einen Punkt nämlich hinweisen, neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die verstärkte Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, damit wir den CO2-Ausstoß reduzieren und somit auch zur Klimaneutralität 2040 gelangen, braucht es auch eine Veränderung im Individualverkehr. Das heißt, es geht nicht nur um, dass wir ihn reduzieren, sondern wir müssen ihn auch verändern, nämlich von der Antriebsform. Und dazu braucht es einfach eine sukzessive Elektrifizierung des Bestandes, sowohl im Pkw-Bereich als auch bei Nutzfahrzeugen. Und genau diesen Umstieg von fossilen auf alternativen Antriebsformen haben wir uns als Verband zur Aufgabe gemacht, um das auch in der Politik voranzutreiben und haben letztes Jahr 5-Punkte-Programm entwickelt, welches auch als Appell an die Regierung dienen soll. In unserem Programm ist nicht nur die Forderung noch mehr Ladeinfrastruktur drinnen, sowohl im Pkw- oder als auch im Lkw-Bereich, sondern auch die Forderungen zur Veränderung von rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, nämlich dass der Umstieg auf die Elektromobilität den Menschen leicht gemacht wird. Das Programm von uns können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Einige Punkte, da haben wir schon Erfolge erzielen können und bei ein paar Punkten sind wir nur im Vorarbeit, zum Beispiel beim Schwerverkehr. Bevor ich mit der Ladeinfrastruktur anfange, zeige ich immer gern die aktuellen Bestandszahlen von Elektroautos in Österreich und wie das ausschaut. Aufgerundet kann man einfach sagen, dass 3% des Pkw-Bestandes in Österreich Elektroautos ausmachen. Und zwar ist das ein kleiner Anteil aktuell, aber der Markt ist da. Auf diesem Chart sehen Sie, wie Sie die Neuzulassungen in absoluten Zahlen zwischen 2017 und 2022 entwickelt haben. Und da können wir deutlich sehen, dass die Neuzulassungen seit Mitte Juli zurückgegangen sind. Letztes Jahr haben wir feststellen können, dass 10% es weniger Neuzulassungen gegeben hat als im Vorjahr, also im Vorjahr 2021. Und es gibt natürlich jetzt verschiedene Gründe dafür, warum die Neuzulassungen zurückgegangen sind, vielleicht vom politischen Vorhaben der EU oder der Bundesregierung, aber es liegt da wahrscheinlich an der Covid-Pandemie, nämlich am Lockdown, den in China stattgefunden hat, dass es zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist, Ressourcenmangel, Chipmangel, aber auch hat es sicher auch mit der Inflation zum Tor und mit der Unsicherheit, die uns heute belastet. Weiters ist aber auch zu erkennen, dass die Nachfrage nach alternativen Antrieben wie batterieelektrisch, wenn man sie ab 2020 das anschaut, wie die zunehmend gestiegen ist, aber die Zulassungen für Benziner und für Diesel immer weiter zurückgängen. Und für das Jahr 2023 kann man allgemein sprechen, ist, dass wir monatlich zwischen 15-20% sehen, dass zwischen 15-20% aller Neuzulassungen im Pkw-Bereich Elektroautos sind und großteils sind das Firmenfahrzeuge. Natürlich liegt es an den zahlreichen Förderungen vom Bund, vom Land und von den Gemeinden und wirkt sich somit positiv auch aus. Jedoch gibt es nur immer hohe Anschaffungskosten und lange Lieferzeiten. Aber wir sehen auch, dass die Förderungen in Anspruch genommen werden und somit auch die Hemmschwelle kleiner ist. Kurz zu dem, was braucht, um die Klimaziele zu erreichen. Basierend auf einem bestehenden Hochlaufmodell ist ein Zielerreichungsszenario mit dem Ziel Klimaneutralität 2040 erstellt worden. Und im Szenario sieht man schön abgebildet, wie sich der Bestand an PKWs und Neuzulassungen entwickeln kann, wenn wir von einer 100%igen Elektrifizierung im PKW-Bereich sprechen. Wir sehen auch schön, dass circa ab 25, 26, 27 es mehrheitlich fast bis zu 90% an Neuzulassungen, also an Neuzulassungen von Elektroautos kommen wird und somit sie auch der Bestandsanteil erhöhen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hochlauf der Elektromobilität in Fahrt nimmt und dass wir erstmals 140.000 Elektroautos verzeichnen können. Weiters lässt sich auch feststellen, aufgrund der hohen Nachfrage nach Elektroautos sehen wir auch die zunehmende Modellvielfalt im Markt, nämlich, dass wir davon ausgehen oder Studien davon ausgehen, dass über 170 verschiedene Elektroautomodelle es bereits 2025 geben wird am Markt. Das überspringen kurz aufgrund der Zeit. Und jetzt habe ich viel über Bestand, Neuzulassungen, Prognosen von Elektroautos gesprochen und natürlich darf da nicht die Ladeinfrastruktur nicht fehlen. Und sofort kommen die ersten Fragen immer, okay, wenn wir so viele Elektroautos haben, wie geht sich das mit dem Laden aus? Wo ladet man? Es gibt nicht genug Tankstellen oder Ladepunkte. Und das ist genau die Geschichte. Die Antriebswende, die auf uns zukommt oder eigentlich in der wir uns gerade befinden, stellt uns vor große Herausforderungen dar und hat aber, wird sie aber positiv, meiner Meinung nach, positiv auf unser Leben oder auf unsere Gesellschaft auch auswirken. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt genau anschauen, aktuell haben wir 5 Millionen Autos und dem stehen über 2700 öffentliche Tankstellen gegenüber. Wenn man sich das bei den Elektroautos anschaut, da gibt es jetzt über 22.000 öffentliche Ladepunkte. Leider habe ich die Zahl, wie viele private Ladepunkte es gibt, die kenne ich leider nicht. Da haben wir nun keine Statistik dazu. Aber wir wissen, dass prinzipiell jede Elektroautofahrerin oder Autofahrer prinzipiell privat daheim eine Wallbox hat zum Laden. Und nur ein kurzer Satz zu den Ladepunkten. Wir können sagen auch, dass circa alle 30 Kilometer eine Ladesäule steht und dass sich keiner Sorgen machen muss, dass er oder sie nicht heimkommt. Insgesamt gibt es über 22 öffentliche Ladepunkte, davon sind ca. 9.000 im BÖ-Ladenetz, das heißt von den Energieversorgern. Und wir sehen aber auch, dass Österreich ein Vorreiter ist, natürlich nach den skandinavischen Ländern, weil die sind meilenweit voraus. Und es zeigt sich auch, dass der starke Hochlauf der Neuzulassungen den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreibt, aber auch umgekehrt, wenn wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben, vor allem in den Gemeinden, fällt der Umstieg aufs Elektroauto für die Menschen auch leichter. Damit sie die E-Mobilität im Verkehr und in der breiten Gesellschaft etablieren kann, braucht es neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur auch die Möglichkeit, zu Hause oder in einem Betrieb zu laden. Und das Laden zu Hause in einem Einfamilienhaus steht jetzt nicht das große Problem da, sondern eher, wie schaut es eher das Problem in einem Mehrparteienhaus, weil da haben wir sich gefragt, wie schaut es da aus? Genau zu dieser Thematik hat sich die Linz AG im Rahmen von einem Forschungsprojekt Urcharge 2020 bzw. 2021 angeschaut, in dem sie nämlich 50 Personen von einem Mehrparteienhaus mit einem Elektroauto ausgestattet hat und mit einer Wallbox und die Leute über ein halbes Jahr begleitet hat. Und neben den technischen Herausforderungen, die man sich angeschaut hat, wie funktioniert das Netz, ist genug Strom da, funktioniert das Laden, hat man sich auch angeschaut, wie gehen die Leute damit um, wie geht es eher mit dem und auf welche Grenzen stoßen sie. Wir haben die Machbarkeit die Machbarkeit des Ladens im Mehrparteienhaus festgestellt und auch gesehen, dass 80% der Ladungen zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden und dass man intelligentes Lastmanagement braucht, damit alle Bewohnerinnen in einem Mehrparteienhaus auch gleichzeitig am Abend laden können. Wir haben auch festgestellt, dass aufgrund des intelligenten Lastmanagements es auch zu keinem Blackout kommt und dass am nächsten Tag die Autos aufgeladen bereitstehen. Weiters haben wir aber auch gesehen, dass der Fall, dass alle daheim tatsächlich das Elektroauto aufladen, nicht wirklich vorkommt. Weil die meisten von uns machen ca. 20 bis 40 Kilometer mit dem Auto. Das heißt, und das ist deutlich unter der Reichweite von einem Elektroauto. Weiters haben wir auch somit Erfolge im Wohnbau bzw. im Wohneigentumsgesetz WEG erzielen können, nämlich dass sie die Ausstattung mit Ladeinfrastruktur dort etabliert und dass sich Bestandsgebäude dann aufrüsten müssen. Nachdem Fragen und Problemstellungen im Wohnbau und in einem öffentlichen Bereich gelöst sind für den PKW, kam bei uns die Frage im Verband, okay, what's next, wo soll die Reise der Elektromobilität eigentlich hingehen? Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, binnen der nächsten 15 Jahre müssen wir dafür sorgen, dass wir Menschen sowohl in der Stadt als auch am Land CO2-neutral transportieren können, gibt es das gleiche auch für Güter im Straßenverkehr und somit auch für LKWs in der Logistikbranche. Und hier habe ich ein paar Headlines und Überschriften mitgenommen. Und da sagen die großen Automobilhersteller, dass sie sich auf die Elektromobilität einstellen und veröffentlichen in den letzten Monaten ein LKW-Modell nach dem anderen und eins ist besser wie das andere oder hat eine höhere Reichweite als das andere. Hier nur mal kurz der Fahrzeugbestand und um dann noch auf den Güterverkehr einzugehen, ist, glaube ich, das relevant. Hier haben wir nämlich den relativen Anteil der Elektrofahrzeuge vom beim Gesamtbestand ausgerechnet. Ich meine, sicher schaut jetzt das nicht so prickelnd aus und ist der Anteil sehr gering, aber man sieht, dass sie was tut und dass erst jetzt, nachdem auch die EU das beschlossen hat und die Förderungen dazu kommen, dass das immer mehr vorangetrieben wird. Wir wissen auch, dass 27% der Emissionen im Transportbereich schwere Nutzfahrzeuge ausmachen. Und wäre das schwere Nutzfahrzeug ein Land, wäre es auf Platz 6 im europäischen Vergleich beim CO2-Ausstoß. Und deswegen sehen wir das auch, dass die Elektrifizierung vom Schwerverkehr oder von Nutzfahrzeugen der immense Hebel ist, damit wir eine Verkehrswende einleiten können. Als BÖ sehen wir die Dekarbonisierung der Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge als den wesentlichen Schritt und dementsprechend haben wir uns auch das zur Aufgabe gemacht, dass wir Ladeinfrastruktur für LKWs in Größe von 1 Megawatt einmal zur Verfügung stellen wollen. Deswegen haben wir auch letztes Jahr das AIT dazu beauftragt, eine Studie darüber zu machen, wie schauen tatsächlich die Energiemenge aus oder der Bedarf, den wir brauchen im Straßenverkehr, um dann dazu ein Konzept entwickeln zu können oder Ladelösungen entwickeln zu können. Natürlich wissen wir, dass die Elektrifizierung des Güterverkehrs Millionen von Euro kosten wird und fordern deshalb einen nationalen Aktionsplan als Grundlage für den Ausbau von Ladestellen im Lkw-Bereich und gleichzeitig auch die Standardisierung von Stecker und die Anordnung von Ladepunkten. Ich glaube, dass Österreich prädestiniert ist, die Logistik batterieelektrisch betreiben zu können, weil wir schon 80% unseres Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen kommt. Und als Ladeinfrastrukturbetreiber wissen wir auch, dass die Herausforderungen in der Branche, also in der Lkw-Branche, auf jeden Fall bei der Ladeinfrastruktur selbst liegt und in der Routenplanung. Und da suchen wir ja vermehrt und verstärkt den Austausch mit Lkw-Herstellern, dass wir dementsprechend auch Lösungen anbieten können.
Sie hörten ausgewählte Vorträge aus dem Symposium zur Mobilität der Zukunft. Dieses wurde am 22. September in der Bruckmühle Pregarten vom Energiebezirk Freistadt veranstaltet.
Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.